Der Predigttext für die Predigt heute steht in Römer 5, die Verse 12 bis 21 und ihr könnt die auch mitlesen in eurem Heft. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Nur wird sie dort, wo es kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte, selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten und somit nicht auf dieselbe Weise sündigten wie Adam. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias, als Gegenbild gegenüber. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgehoben. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die die Sünde jenes einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führte zu Verdammnis. Seine Gnade hingegen, die Antwort auf zahllose Verfehlungen, führt zum Freispruch. Wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgehoben. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines Einzigen alle zu Sündern wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen alle zu Gerechten. Und das Gesetz? Es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Mein Name ist Stefan, ich stehe hier für Benny, dem wir alle gute Genesung wünschen, dass er das nächste Mal wieder auf den Beinen sein wird. Was ich vortragen werde, sind seine Worte und ich lese also nur den Predigttext vor, als wenn er hier stehen würde. Wir gehen heute wieder eine Runde weiter in unserer Predigtreihe zu Paulus. In den letzten Wochen hatten wir uns Gegensätze bei Paulus angeschaut, welche Paulus bewusst in eine Spannung stellt. Möchte man Paulus verstehen, dann muss man diese Gegensätze in ein ausgewogenes Verhältnis bringen. Würde man sich auf eine Seite der Spannung schlagen, dann würde der eigentliche Gedanke von Paulus verloren gehen. Es braucht beide Seiten des Gegensatzes. Paulus baut bewusst diese Spannung auf, das ist seine Lehrmethode. Wenn wir über Schwäche und Stärke, Fleisch und Geist, das eine und das viele sprechen, dann sucht man vielleicht zuerst die Gemeinsamkeiten der Themen. Doch die Suche muss weitergehen. Man könnte das mit einer Schaukel oder einem Pendel vergleichen. Ein Pendel kommt erst dann richtig ins Schwingen, wenn es auf beiden Seiten ausschlägt. Es muss erst zu der einen Seite und dann zu der anderen Seite. Würde sich das Pendel entscheiden, nur auf einer Seite zu bleiben, die Seite, die ihm am einsichtigsten, logischsten und sympathischsten erscheint, dann gäbe es keine schöne Bewegung. Das Pendel muss mit beiden Seiten die maximale Auslenkung oder Ausdehnung erreichen. Erst dann entsteht eine schöne Bewegung, eine gute Schwingung. Erst dann kommt es zu einer Resonanz. Noch eine kurze Zwischenbemerkung. Auch heute wird es wieder einen Dialogteil geben. Dieser folgt dann als Block nach der Predigt. Ihr findet die Fragen schon im Heft. Die Fragen kommen jetzt auch im Verlauf der Predigt vor. Da wisst ihr, wo sie inhaltlich hingehören. Doch nun lasst uns anfangen. Das Problem mit der Sünde. Wir haben mit Römer 5 einen Text, der ein sehr komplexes Thema anspricht. Hier wird aus biblischer Sicht die gesamte Geschichte der Menschheit beschrieben. Ganz vom Anfang mit Adam, bis zum Ende mit der Vollendung in Jesus. Der Text behauptet, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Warum braucht es diese Aussage? Kritiker würden sagen, ich kann von meiner eigenen Sünde nicht spüren. Bin ich wirklich erlösungsbedürftig? Klar, es gibt Schuld, aber wofür braucht es eine Zusatzvokabel? Wurde das Konstrukt der Sünde nicht auch in den vergangenen Jahren als Machtmittel der Kirche benutzt? Ohne Erlösung kommt ihr in die Hölle? Ist das mit der Sünde nicht ein wenig zu stark konstruiert? Durch das Schaffen des Begriffs der Sünde wird überhaupt erst ein Bedarf nach Erlösung durch Jesus notwendig, oder? Die Kirche bietet also ein Heilmittel auf eine Krankheit, doch ohne die Kirche gäbe es diese Krankheit gar nicht. So zumindest der Vorwurf der Kritiker. Und der Text sagt ja auch, dass alle Sünder sind, per se, an sich. Du bist Sünder, ohne etwas dafür getan zu haben. Schon durch den ersten Menschen kam die Sünde in die Menschheit. Es gibt also eine Sünde, einen Fehler, der schon in deinen Genen steckt, die sogenannte Erbsünde. Das ist doch wirklich verrückt, oder? Wie kann man denn alle in die gleiche Tüte packen? Welchen Sinn macht es, Hitler genauso als einen Sünder zu bezeichnen wie Gandhi? Das Phänomen der Sünde ist sehr komplex. Die Zeit reicht nur für ein paar Stichworte. Was ist da im Paradies mit Adam passiert? Bonhoeffer gibt eine interessante Erklärung. Wie faktisch die gesamte neuere Theologie, sieht auch Bonhoeffer in diesem Text keinen Bericht über Urmenschen in einer bestimmten historischen Epoche, sondern eine theologische Betrachtung des Menschen, der menschlichen Situation, wie sie schon immer besteht, also für jeden Menschen per se. Zunächst legt Bonhoeffer in seiner Auslegung Wert auf den Ort des Menschen als Geschöpf Gottes. Die Bäume in der Mitte des Gartens stehen dafür, dass die Mitte und der Ursprung des menschlichen Lebens unverfügbar sind. Gott setzt dem Menschen damit eine Grenze, aber keine einengende, die ihn beschneidet. Diese entscheidende Grenze besteht darin, dass sich der Mensch selbst nicht für den Mittelpunkt von allem halten soll. Gott allein gehört dieser Mittelpunkt, so wie er in Wahrheit diese Mitte selbst ist. Die Würde und Freiheit des menschlichen Geschöpfes besteht darin, auf diese Mitte bezogen zu sein und aus dieser Mitte leben zu dürfen. Die damit verbundene Freiheit ist groß. Von allen Bäumen im Garten dürft ihr essen. Doch eben dieses Gegenüber, diese Mitte, wurde vom Mensch vereinnahmt. Da, wo ich mich an den Platz meines Gegenübers setze, verdränge ich mein Gegenüber. Ich versuche selbst, den Platz von Gott einzunehmen. Die Zerrissenheit und Einsamkeit findet ein Bild in dem Vertriebensein aus dem Paradies. Es steht für die paradoxe Situation. Das, was der Mensch braucht, diese Mitte des Gartens, dieser Baum in der Mitte, das Gegenüber zu Gott, ist präsent, aber zugleich nicht verfügbar. Der Mensch kommt nicht mehr dorthin. Und dies ist ein sich immer wiederholendes Muster. Das Leben des Menschen bezieht sich nicht mehr auf den Mittelpunkt, auf das Gegenüber zu Gott. Das ist ein Grundübel, was dann zu vielen Teilaspekten der Sünde führt. Wie zum Beispiel ohne Gott zu sein, an der eigenen Bestimmung vorbeizuleben, das Ziel zu verfehlen, selbstzentriert zu sein, süchtig, sicher, stolz und so weiter und so weiter. Fragen für später. Erste Frage. Wie erlebst du den Gedanken der Natur des Adams, der Erbsünde? Wo siehst du Hinweise dafür? Zweite Frage. Können alle Menschen in ihrer Sündhaftigkeit gleich sein? Zweites Kapitel, die Vollendung in Jesus. Diesen Adam stellt nun Paulus in Jesus einen Gegensatz gegenüber. Adam ist also die gewöhnliche Person und Christus der verklärte Mensch. Adam ist ein jeder von uns vor der Verwandlung oder das, was man auch als falsches Selbst bezeichnen könnte. Christus baut allerdings auf der ersten Person auf. Das ist schon fast überraschend. Das Vorherige, das Fehlerhafte, wird nicht zerstört, sondern es wird integriert. Das Alte, der Adam, wird nicht komplett verworfen. Die Spannung zwischen Adam und Jesus wird nicht aufgelöst, indem man sich nur für Jesus entscheidet, sondern es werden beide Punkte miteinander in eine Verbindung gebracht. Das Pendel wird also in eine Schwingung gebracht. Es schlägt in beide Richtungen aus. Christus ist derjenige, der alles versöhnt und damit auch Adam einschließt. Christus ist also eine Art Überbild, das die Juden und die Griechen, die Frommen und die Gebildeten, männlich und weiblich, Sklaven und Freie integriert, um es mit Begrifflichkeiten zu sagen, die damals sehr wichtig waren. Alle sind in einer großen Synthese miteinander vereint, die sich da Christus nennt. Der Begriff Adam bezeichnet anfangs einfach nur den hebräischen Wort aus Erde. Erst später im Zugang des Umgangs mit Eva wurde Adam zu einem Eigenname. Dieser Mensch wird als Stammvater der gesamten Menschheit dargestellt. Das bedeutet, dass Adam und Christus, Erde und Himmel, Menschheit und Gottheit eins geworden sind. Durch das Kommen Jesus, durch den Tod Jesu, das mit Jesus das Reich Gottes anbricht. Diese Gnade hat sich wiederum auf der Natur als ihre Grundlage entfaltet, ohne sie zu beseitigen oder irgendwie herabzumindern, sondern vielmehr zu verändern, vollenden. Jesus kommt in diese Welt. Er wird geboren als Mensch. Er lebte hier als ganz normaler Mensch, hatte sich mit den Gegebenheiten arrangiert. Das bedeutet eine klare Wertschätzung des Menschen. Es wurde ja schon genannt, Gott arbeitet mit dem Imperfekten. Er arbeitet mit mir. Er arbeitet mit dem, was er vorfindet. Vor einigen Wochen hatten wir die Geschichte von der Brotvermehrung, der Speisung der 5000. Das einfache, simple Brot und die kleinen Fischlein benutzte Jesus, um die vielen satt zu machen. Eine Liedzeile von Leonard Cohen beschreibt es ganz treffend. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Wir sind oft versucht, Leiden und Imperfektes abzulehnen, es zu reparieren oder davon wegzurennen. Doch was passiert, wenn wir Jesus nachahmen, indem wir uns in Solidarität und Vertrautheit mit den Verletzungen dieser Welt vereinigen? Waren es bei Jesus nicht oft die etwas eigenartigeren Geschichten, die Zuwendung zu den Outsidern, die Seligpreisung, das Zerbrochene und so weiter, das den Riss bietet, wo das Licht in diese Welt kommen konnte? Dritte Frage. Was bedeutet die Spannung zwischen Adam und Jesus für meinen Umgang mit dem Zerbrochenen und dem Imperfekten? Wenn man ernst nimmt, worüber Paulus hier spricht, dann ist das eine totale Systemumstürzung. Für damalige Verhältnisse war das eine explosive Botschaft für die Gesellschaft. Denn es hatte die sozialen Klassen durchbrochen. Alle haben einen Riss, alle haben einen Schaden, alle sind in dieser Natur von Adam verhaftet. Doch auch alle haben die Möglichkeit, durch Jesus verwandelt zu werden, in einen Prozess der Vergöttlichung einzutreten, mit anderen in eine Gemeinschaft einzutauchen, in eine Realität vom Reich Gottes. Die ersten Nachfolger Jesu waren sehr gut darin, Formen und Rituale zu finden, diese neue Gesellschaftsordnung zum Ausdruck zu bringen. Folgt zum Beispiel die Fußwaschung. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Ein übergeordneter Lehrer wäscht seinen Schülern die Füße und übernimmt nebenbei auch noch einen Sklavenjob. Das Brot- und Fischmahl. Jeder bringt Speisen mit und diese werden dann gemeinsam geteilt. Die unterschiedlichen Geschmäcker, die unterschiedlichen Preiskategorien, die Nahrung und so weiter, liegen nebeneinander auf dem Tisch und jeder darf sich bedienen. Oder auch im Besonderen. Das Abendmahl war genauso ein Ritual. Es verdeutlichte, welche Spannung zwischen alter und neuer Schöpfung besteht und wie diese eine Vereinigung in Jesus findet. Vierte Frage. Wodurch können das KPB diese neue Gesellschaftsform zum Ausdruck bringen? Was kannst du tun? Jesus nachfolgen. Ein Teil vom Reich Gottes zu sein, bedeutet, sich in diesen Verwandlungsprozess zu begeben. Vom Menschen, der auf sich selbst bezogen ist, hin zu einem, der wieder Gott als Gegenüber anzieht. Vom selbstsüchtigen Menschen hin zu einem Menschen, der sich nach der Welt Gottes sehnt. Vom Blinden hin zum Sehenden nach Gottes Realität. Jesus gibt uns das Angebot, durch ihn wieder in eine Begegnung mit Gott zu kommen. Durch ihn wieder Gott als mein Gegenüber zu erleben. Amen.